Moin, moin, willkommen zurück bei Lebenslange 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Tja, Scoop, hä? Da hast du aber rumgeguckt die letzten paar Tage. Was hier los ist bei Werder Bremen, ne? Der Frenkie, der liefert einen Neuzugang nach dem anderen ab. Erst Marvin Dutsch, heute dann Roger Assalé. Also da kracht es ja vorne im Sturmbereich. Ja, du musst ja höchst zufrieden sein mit den aktuellen ja, Gegebenheiten, beziehungsweise was alles passiert ist. Dann leg mal los.
Ja, moin, liebe User, moin, Sepp. Ich bin echt begeistert. Roger Rabbit haben wir jetzt auch in der Mannschaft. Überragend, sage ich dir. Also, der Frenkie, der schlägt zu. Das ist ganz überragend. Ja, jetzt wollen wir aber ernsthaft werden, weil wir haben ja immer, oder gerade ich habe ja speziell auf den Frank Baumann auch in Anführungsstrichen draufgehauen. Thema Marvin Ducksch. Muss ich dir ganz, ganz ehrlich sagen, guter Transfer, bestimmt. Nur wenn wir jetzt auf den finanziellen Aspekt kommen. Ihr wisst jetzt auch, das machen ja auch die User in den Kommentaren, finde ich erstmal hervorragend, wie viele Kommentare wir immer für unsere Sendung kriegen. Dafür möchte ich mich nochmal bedanken und die User motivieren, immer weiter Kommentare zu schreiben. Genau, richtig, richtig gut von euch. Muss auch nicht nur positiv sein, auch die negativen Kommentare müssen her, dafür sind wir ja da. Deshalb, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Vom Typ her Marvin Ducksch, alles gut. Die letzten beiden Saisons jeweils 15 Tore gemacht, dann davor in Kiel unter Markus Anfang natürlich auch Torschützenkönig geworden mit 18 Tore. Also ich glaube schon, dass der uns auf jeden Fall zweistellige Tore garantiert. Davon gehe ich schon aus. Deshalb bin ich damit sehr zufrieden. Jetzt kommt aber wieder, dafür bin ich ja bekannt, mein großes Aber. Das ist jetzt die finanzielle Situation, in der wir stecken. Also meiner Information, du kannst mich gleich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber meine Information ist, dass alles drum und dran das Gesamtpaket Marvin Ducksch 3,5 Millionen kostet. So, wir wissen jetzt natürlich nicht, was er im Monat verdient, aber die Ablöse für ihn ist 3,5 Millionen Euro. So, im Gegensatz dazu hatten wir den Griechen, der 2 Millionen gekostet hätte. So, und jetzt bin ich natürlich, das sind 1,5 Millionen Relation. Und da sage ich schon, bei dieser Konstellation finde ich schon verdammt viel Geld, was wir da für Marvin Ducksch ausgegeben haben, wenn wir für den Griechen nur 2 Millionen bezahlt hätten. Und der Grieche ist ja mein Torschützenkönig in Holland geworden.
Ich glaube aber, um dich kurz zu unterbrechen,
Ja,
dass,
gerne.
dass sie das Angebot erhöhen mussten und dass das wahrscheinlich auch zwischen 3 und 3,5 Millionen lag,
Okay.
die man hätte nach Venlo bezahlen müssen. Also das glaube ich
Okay.
schon. Also dass sie auch
Ja.
bereit waren, mal die Ablöse zu bezahlen in der Höhe.
Ja, okay.
Und ja, also Duxch, ja. Hätte ich auch gut gefunden. Ich glaube, für den Preis ist er irgendwie 1 Million zu teuer, weil es mit
Genau.
Bonuszahlung bis sogar 4 Millionen.
Genau.
Er hat eine kurze Vertragslaufzeit. Aber es liegt, glaube ich, auch eher daran, dass ich mir jetzt beim Griechen noch ein bisschen Fantasie vielleicht für einen Weiterverkauf hätte vorstellen können. Wenn der nochmal irgendwie ganz gut spielt, dass man den noch irgendwie an andere Vereine abgeben kann. Bei Dux hätte ich jetzt mal gesagt, da scheint mir jetzt so die Fantasie, dass der in der ersten Bundesliga einen Verein findet oder in England, eher sehr, sehr gering. Es waren zwar Vereine aus Niederlanden da, glaube ich, mal auch an dem dran, aber er hat ja auch schon in der ersten Liga gespielt für Düsseldorf und noch
Düsseldorf,
jemand. Ja,
genau.
und dann, und hat selber gesagt, okay, weiß auch nicht, warum es nicht funktioniert. Da hat er, glaube ich, nur ein Tor geschossen. Also
Genau.
ist auch ein bisschen limitiert, in
Und
Anführungsstrichen.
Paderborn, Entschuldigung, Düsseldorf und Paderborn waren die beiden Vereine.
Okay, ja. So, und die Aussage, dass er sich jetzt immer mit 15 Toren da so präsentiert und keine Steigerung hat, das ist natürlich auch nicht optimal. Aber nein, Dux ist auf jeden Fall ein sehr guter Transfer und da brauchen wir auch nicht drüber zu streiten. Am Sonntag wird er 1 bis 2 Tore schießen. Nehme ich jetzt mal, ich sage mal positiv. Der ist eigentlich ja in guter Form. Der kann sogar auch ab und zu Freistöße schießen. Sogar im
Standards,
Training
genau,
hat er
auch
es auch mal
Ecken.
gemacht jetzt. Und es gibt wohl ein paar Szenen auch bei Hannover. Ist jetzt nicht so das Hauptthema, aber es liegt auch einfach daran, dass Füllkrug völlig außer Form ist. Und da brauchst du einfach mal einen, der wenigstens eine gewisse Form hat, denke ich. Das ist schon gut. Ich hätte jetzt mal gesagt, 1 Million zu viel. Aber
Ja.
okay, sei es drum. Vielleicht haben wir auch mal 1 Million zu viel für Rashica bekommen oder so, das passt dann, glaube ich, dann schon. Dann wäre auch mal
Aber
interessant, ja, wie ihr User den Deal findet. Hätte ich nicht mitgerechnet.
ja, für mich noch ganz entscheidend, meine persönliche Meinung dazu ist, dass diesmal bei diesem Transfer der Markus Anfang ein riesengroßes Mitspracherecht hatte. Und der bestimmt gesagt hat, bevor ich den Griechen hole, den ich nicht kenne, dann hole ich lieber den Ducksch, da weiß ich, was ich habe. Den habe ich schon trainiert. Er macht immer 15 Tore die Saison. ich denke mal, dass Markus Anfang diesmal ganz der entscheidende Mann für diesen Transfer war. Bin ich ganz sicher, dass er dem Baumann gesagt hat, pass mal auf, ich will den Dukcan, mach was für möglich ist, ich will den unbedingt haben, da interessiert mich auch der Grieche nicht, hat der Markus Anfang bestimmt gesagt. Und das war bestimmt ein Transfer, der ganz, ganz groß dem Markus Anfang zuzuschreiben ist.
Ja, das ist ein guter Punkt. Einmal sieht es ja so ein bisschen aus, als wären das alles nur ehemalige Spieler von Markus Anfang. Ist ja vielleicht auch nur eine Momentaufnahme. Da hat, glaube ich, auch entweder Baumann oder Fritz gesagt, dass auch das Standing vom Trainer sehr gut ist, auch bei den Ex-Spielern. Und ich gebe dir recht, ja. Ich denke auch, dass er gesagt hat, das sind beide sehr interessante Leute, aber der Duksch, der muss wahrscheinlich dem auch jetzt nicht so viel zu erklären. Der setzt sich dann nachher nochmal eine halbe Stunde mit dem hin, dann weiß er, wie der wieder zu spielen hat und dann kann er direkt spielen. Also das denke ich mal auch. Du musst in die Abläufe und so, das System ist ja ähnlich, klar, Mitspieler und so weiter, das braucht alles seine Zeit. Aber dann sagt er, wie du es gesagt hast, ich denke auch, das ist ein großer Punkt. Da sagt er, okay, der funktioniert dann vielleicht schon ab dem ersten oder zweiten Spieltag und nicht erst ab der Winterpause.
Genau.
Und klar, also von daher, wie gesagt, sehr interessant, lag ja auch daran, dass wir den anderen Kollegen aus Hannover nicht bekommen haben, beziehungsweise der uns abgesagt hat. Und so dreht sich das Ganze, da ist sowieso viel. Hannover hat jetzt, glaube ich, mittlerweile hat heute noch Tribul verpflichtet. Das ist im Defensivbereich auch nochmal, auch Ex-Bremer. Genau. Waren auch schon mal Gerüchte, ob der nicht vielleicht mal zurückkommen könnte. Also ganz interessant. Und dann heute, wenn ihr Instagram habt, ne, also auf jeden Fall mal installieren, auch wieder bei uns ganz weit vorne der Post mit dem Trikot Roger Assale von Dijon aus der zweiten französischen Liga. Ein wuseliger, kleiner Außenbahnspieler. Beste Zeit war aber jetzt schon ein paar Jahre her. Die war vor allen Dingen in Bern, wo er wirklich sehr gute Assists und Tore gemacht hat. Wird teilweise als Mittelstürmer geführt. Ist aber nicht so, kommt er über die Außen, auch dank Technik und Schnelligkeit. Ganz interessanter Mann. Dijon ist auch abgestiegen von der ersten in die zweite französische Liga. Kommt per Laie mit Kaufoption. Man weiß jetzt nicht genau, wie hoch die Kaufoption ist. Ist aber auch ein klein bisschen eine Wundertüte, weil, was man so mitbekommen hat, er, ich denke mal, so ein Wohlfühlspieler ist. Das heißt, wenn das Umfeld passt, könnte der richtig durchstarten. Wenn es dann so insgesamt nicht so gut passt mit dem Drumherum, dann könnte der auch schnell in der Versenkung landen. Aber 27 Jahre alt, hat also auch schon ein bisschen was miterlebt. Das könnte schon, wenn der so in die Form von Bern kommt, wäre der überragend, hätte ich jetzt gesagt, für die zweite Liga. Da würde uns, glaube ich, richtig Spaß machen. Braucht vielleicht seine Zeit und ist noch nicht ganz klar, ob er seine Spielgenehmigung bekommt. Der Transfer ist zwar durch, aber muss ja auch dann noch der französische Verband und ich glaube, die müssen auch noch die Corona-Tests machen und so weiter. Also das wird vielleicht ein bisschen knapp. Startelf sicherlich nicht. Vielleicht im Kader noch drin, wird man am Samstag dann vielleicht mehr mitbekommen.
Zu diesem Transfer würde ich ehrlich sagen, interessanter Transfer, würde ich so ausdrücken. Frank Baumann hat mal auf dich gehört, weil du bist immer derjenige, der ja sagt, so französische zweite Liga, warum holt man sich da keine Spieler her? Haben schon andere Vereine gemacht und jetzt haben wir endlich einen davon. Sehe ich erstmal positiv entgegen. Du sagst es gerade, Wundertüte. Ich habe mich jetzt noch nicht so sehr mit dem Spieler beschäftigt, aber die Information hast du ja gerade gebracht. Wundertüte, die Wundertüten haben meistens bei Werder nicht zugeschlagen, aber jetzt wollen wir es mal positiv sehen. Er hat schon was gezeigt, dass er kann bei Young Boys Bern, hat wahrscheinlich auch Champions League oder Europa League gespielt, die waren ja immer international dabei, also wird auch eine gewisse Erfahrung haben. 27 Jahre ist das beste Fußballeralter, würde ich sagen, schnell, Flügelstürmer. Ich sehe dem jetzt erstmal positiv entgegen und sage, interessanter Transfer. Ich lobe den Baumann jetzt nicht in den höchsten Tönen, bestimmt nicht, aber ich sage mal so, interessanter Transfer, wenn der passt, dann hat er einiges wieder gut gemacht bei uns, aber man muss absehen, auf jeden Fall ist das einer, wo keiner mit gerechnet hat. Keiner kennt ihn. Ist vielleicht auch gut für die zweite Bundesliga, dass den keiner kennt. Wir brauchen erstmal lange, bis wir den einschätzen können von seinem taktischen Verhalten her und von der Technik und von der Schnelligkeit und so weiter und so fort. Also nochmal interessanter Transfer.
Ja, auf jeden Fall. Und da waren wir wohl vor 2, 3 Jahren auch schon mal so dran, was man so mitbekommen hat. Und lass uns einfach mal abwarten, wie jetzt seine Form ist und ob wir den hinbekommen. Aber er würde sicherlich dieses Element auf der Seite schon mit sich bringen, was jetzt die aktuellen Spieler eher nicht haben. Von daher denke ich mal, es geht zumindest in die richtige Richtung und den Rest werden wir sehen. Wenn wir jetzt schon mal langsam uns Richtung Vorbericht Bremen gegen Rostock widmen, was ja auch wichtig ist. Du bist ja nachher der Experte aller Statistiken und so weiter. Ich möchte noch mal ein Thema aufgreifen, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, und zwar Torhüter. Etc. Auch gerade beim letzten Spiel, das hatten wir gar nicht so intensiv diskutiert. Der ist ja sozusagen, was Ballsicherheit angeht, ein ganz anderes Kaliber als Pavlenka. Und der spielt ja schon so einen verkappten Libero teilweise. Der hat es auch manchmal in Karlsruhe ein bisschen übertrieben. Da waren ein, zwei Bälle dabei, die relativ knapp waren. Aber wie siehst du das? Ich finde, jetzt mit dem hat man eine ganz andere Möglichkeit der Spieleröffnung. Und ich bin jetzt, ja, was jetzt Pavlenkas Weiterentwicklung angeht, eh nicht so der große Fan gewesen. Und ich habe auch mal so ein bisschen die Meinung mal so mir durchgelesen, selbst Leute, die den Pavlenka sehr gut finden, weil er auch ganz ehrlich auf der Linie und Reflexe besser ist als der Zetti, sagen aber auch, da der weil fußballerisch so limitiert ist, will er am liebsten den Zetti zum Beispiel gar nicht mehr im Tor sehen. Und das wollte ich jetzt nochmal mit dir drüber reden. Der Pavlenka ist jetzt auch noch keine Option fürs Wochenende, wurde heute wohl gesagt in der Pressekonferenz. Ja, etc. Siehst du auch, dass bei der vielleicht auch erstmal die nächsten, ja, bis zum 10. Spieltag spielen sollte?
Also zu dem Thema habe ich gelesen, Pavlenka soll auf jeden Fall hier das Freundschaftsspiel gegen Almelo, was nächste Woche ist in der Länderspielpause, soll auf jeden Fall im Tor sein und auch über 90 Minuten spielen, habe ich gelesen, weil der Anfang sich den angucken will. Ganz klar, im modernen Fußball ist es so, dass der Torwart halt auch am Ball gut sein soll, also auch die Bälle gut verteilen kann, ein Aufbauspiel machen soll und so weiter und so fort. Und da sind wir beide uns einig, das kann Pavlenka nicht. Erinnere dich, letzte Saison, wenn der den Ball verteilen wollte, dann musste es auf der Tribüne immer einen Helm aufsetzen, damit du nicht abgeschossen wirst auf der Tribüne. Also das geht kann er gar nicht. Und Zetterer hat ja auch auf der Linie gezeigt, dass er es drauf hat. Okay, beim Rauslaufen kann ich mich erinnern, in Osnabrück ist er einmal an der Flanke vorbeigelaufen, ne? Ja. Als der Kopf an der Latte ging, aber sonst macht er mir eigentlich einen recht stabilen Eindruck. Und fußballerisch steht heutzutage ganz weit vorne im modernen Fußball, wie ich es gerade gesagt habe. Deshalb, ich würde auch, wenn Pavlenka fit ist, ihn den Zetterer definitiv durchspielen lassen, weil er hat ja auch keinen großartigen Fehler gemacht, auch wenn es knapp war in Karlsruhe, aber Fußball ist halt ein Ergebnissport, es hat hingehauen. Auch wenn es knapp war, er hat keinen Fehler gemacht, er ist auf der Linie stark. Kurz vor Schluss, was er da noch in Karlsruhe gehalten hat, war gut. Ich kann mich jetzt an keinen großen Fehler erinnern. Und fußballerisch, ob links, ob rechts, der schlägt auch Pässe 60 Meter weit im Fuß, ob nochmal aufs links oder rechts ist. Also ich bin definitiv bei der, aber aufgrund, du weißt, ich war immer ein Pavlenka-Fan auf der Linie und 1 gegen 1 ist Pavlenka super für mich, definitiv. Aber das Fußballerische habe ich mich auch immer dermaßen darüber aufgeregt, dass der Ball immer auf der Tribüne landet. Deshalb, ich bin da deiner Meinung, ich würde den Zetterer weiter im Tor lassen und weiter ihm auch das Vertrauen geben. Und wenn Pavlenka dann auch weiter auf der Bank bleibt, dann bleibt er halt weiter auf der Bank. Weil, nochmal, du kannst auch manchmal mit einem direkten Anspiel auch einen Gegenangriff einleiten, wo er dann den Gegner mit überrascht. Und das kann Pavlenka nicht. Pavlenka kann es einfach nicht. Und da hat Christian Pfander seit Jahren was falsch gemacht. Das habe ich schon im März, wo wir noch erste Liga gespielt haben, habe ich das schon angesprochen, dass da ja gar nichts geht, warum er das nicht hinkriegt. Und nochmal, zusammenfassend, Zetterer soll im Tor bleiben. Bisher keinen großartigen Fehler gemacht, außer in Osnabrück das Ding. Was aber auch nicht zum Tor geführt hat, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ist vor Latte gegangen. Also deine Meinung, Zetterer, mindestens bis zum 10. Spieltag. Also wenn er keine großartigen Fehler macht, würde ich sogar sagen, komplett die ganze Hinrunde. Und dann werden wir vielleicht in der Winterpause nochmal, wenn die Karten nochmal neu gemischt, aber wenn keine Fehler kommen von Zetterer, dann 17 Spiele in der Hinrunde wäre der für mich gesetzt.
Ja, das wäre nochmal also interessant, wie ihr das seht. Der Vertrag wurde ja noch nicht verlängert und es gab einmal eine Aussage, dass man sich da schon gerne auch eine Verlängerung vorstellt bei Werder. Aber auch der Wunsch des Spielers ist, die Gehaltskürzung abzufedern. Und das las ich so, als dass er quasi dann doch etwas mehr Gehalt bekommen wollte, als jetzt die automatische zweite Liga-Kürzung ist. Und ja, wenn das wirklich der Fall sein sollte, also Pavlenka, Thema Vertragsverlängerung ist ja lange jetzt schon wieder aus den Medien raus. Also sagen wir mal, der ist jetzt von 1 Million auf 600.000 gefallen und will jetzt aber für 700.000 verlängern. Da würde ich sagen, na komm, ist mir doch egal, dann soll er halt in der Winterpause gehen und dann lasse ich es halt einfach sein. Das ist aber jetzt erstmal so meine Meinung. Noch ganz kurz, weil wir müssen ja auch noch zu Rostock kommen. Ich will noch mal eine andere Anmerkung, weil das eigentlich auch so ein Spezialfall ist, dass wir haben da einfach nicht drüber gesprochen. Und zwar hier auch danke dafür, einer der Kommentare, Tobias Lotz hat uns nochmal geschrieben, warum wurde gegen Karlsruhe auch so spät gewechselt und warum hat er Anfang da nicht frühzeitig auch mit einem Doppelwechsel quasi Druck aufgebaut, um zu signalisieren, jetzt muss was gehen. Natürlich waren jetzt nur, ich sage mal, 19-Jährige auf der Bank, aber es ist ja auch ein Punkt, der oft auch bei anderen Werder-Trainern, anscheinend ist das so eine, weiß ich nicht, wie so ein halber Fluch, ja, dass teilweise erst gewechselt wird, so 70., 80. Minute und teilweise auch spärlich mal einen Spieler. Und man oft sagen muss, in der 60. müssen auch mal zwei neue Leute kommen, weil das Spiel so ist. Vielleicht da hast du dazu auch noch eine Meinung. Da war nämlich gegen Karlsruhe, wurde einfach nur ja, ganz spät irgendwie, also Nankishi wurde eingewechselt und ganz zum Schluss der Nachwuchsspieler Gallien, der hat sich mittlerweile auch verletzt am Kreuzband im Training, also auf dem wird schon mal gute Besserung. Ja, und da hätte man durchaus, so wie der Kollege jetzt hier schreibt bei uns in den Kommentaren, ja auch frühzeitig dann sozusagen noch mehr wechseln sollen für die Offensive. Wollte Malerei und so weiter. Schön für
Erlangen. Bin ich total bei dem User. Das ist ja auch so ein Jogi Löw-Style, war ja auch bei Emso, wann der mal gewechselt und so weiter. Weil meine persönliche Meinung ist doch die, 10 Minuten vor Schluss, was will einer da noch großartig leisten? Er hat da Lucky Punch, vielleicht mal ein Tor machen oder so. Aber sonst 10 Minuten ist ja nicht viel Spieldauer. Wenn, würde ich auch sagen, zur Halbzeit oder spätestens zur 60. Minute muss ich wechseln. Natürlich sieht das anders aus, wenn ich in Führung bin und ab der 70. Minute das Ergebnis halten will. Dann kann ich natürlich nochmal einen frischen auch in der 80. hinten bringen, damit er den Laden nochmal dicht hat. Aber wenn ich offensiv denke, meiner Meinung nach, da muss ich schon in der 60. Minute wechseln und nicht erst in der 85. Also, weil das geht ja gar nicht. Das kann ja echt nur ein Lucky Punch sein. Und für die Offensive brauchst du echt noch ein bisschen Eingewöhnung. Und ich verstehe die späten Wechsel sowieso nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie du schon gesagt hast, spätestens 75. Minute muss die erste Auswechslung passieren, weil sonst passiert gar nichts. Außer natürlich, du führst 4-5-0, aber dann wechselst du ja auch aus, weil du die Spieler schonen willst, sage ich jetzt mal so. Also vom Zeitpunkt her, meiner Meinung nach, spätestens 75. Minute wechseln und du brauchst nicht 82., 85., 87. und 90. wechseln, wenn es 0-0 steht. Nochmal, wenn du führst, ganz klar, Zeit von der Uhr nehmen, dann den Gegner aus dem Schwung bringen, dann musst du natürlich so wechseln, wenn du führst, aber so bei 0-0 oder so, wenn du die 3 Punkte holen willst, da kannst du so nicht wechseln, weil dann nimmst du dir auch selber die Zeit von der Uhr, weil dann musst du doch sofort 3 auf einmal wechseln, damit du nur einen Wechsel hast und nicht 82., 85., 87. Und deshalb, da bin ich,
Auch nicht. Genau, das war auch darauf vor allem bezogen, gab ja dann die gelb-rote Karte und da hätte man natürlich auch dann nochmal auch richtig ein schönes Zeichen gemacht, dass man sagt, okay, komm, dann bringen wir direkt nochmal 2, 3 frische Kräfte, sofort nach 2, 3 Minuten hinterher und dann machen wir nochmal das Ganze. Aber okay, gehen wir mal rüber jetzt zu deinem weißen Zettel, ja.
Genau.
Liniert und kariert.
Legendärer Zettel.
Also Hauptthema, nachdem wir die Transfers abgearbeitet haben, Werder Bremen kurz vor der Länderspielpause, nun mit der Chance Richtung einstelliger, Tabellenplatz weit vorne jedenfalls, irgendwie vielleicht Platz 4 oder 5. Heimspiel gegen Rostock, wie sieht's aus? Haben wir überhaupt eine Chance?
Erstmal zu Thema Hansa Rostock allgemein, finde ich es ganz interessant. Wollte ich mal als allererstes vorstellen, dass da der sportliche Leiter, der Martin Pickenhagen ist, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, der ehemalige Torwart. Das ist jetzt der sportliche Leiter bei Hansa Rostock. Dann Trainer ist Jens Hertel, der ist auch mit denen aus der dritten Liga aufgestiegen, ist da wohl auch schon, ich meine, 4, 5 Jahre Trainer. Ganz interessante Leute, die da das Sagen haben. Dann Spieler, habe ich mir mal die Spielernamen so angeguckt. Was sagt der? Wer sagt der was? Hanno Behrens, der jahrelang in Nürnberg war, das war ja die Ikone in Nürnberg. Der ist da jetzt hingegangen als erfahrener Spieler. Und jetzt muss ich direkt vom Zettel ablesen, dieser Löhmanns Robben. Der hat ja die geilen Sprüche gemacht. Der Aufstieg wäre auch geiler gewesen als jeden Sex, den er hatte und so weiter und so fort. Der haut ja immer die geilen Sprüche raus. Aber dieser Spieler ist wohl nur interessant bei den Sprüchen, weil er hat, glaube ich, erst 2 Einsätze in dieser Saison gehabt und kommt nur von der Bank. Aber die Sprüche sind Weltklasse. Ich hoffe nicht, dass er einen überragenden Spruch gegen Werder raushauen muss, weil die irgendwie dann gewonnen haben. Darauf können wir verzichten. Ja, aktuell ist Hansa Rostock auf dem 12. Tabellenplatz. Von 4 Spielen haben sie 4 Punkte geholt. Ein Sieg, ein Unentschieden und 2 Niederlagen. Letzte Woche haben sie zu Hause gegen Dynamo Dresden 1-3 verloren. Aber ich sage mal so, Dynamo Dresden ist zurzeit auch sehr gut drauf. Ne? Tabellenzweite, definitiv, da kann man mal verlieren. Insgesamt haben wir gegen Hansa Rostock Pflichtspiele 25 Spiele gehabt. Davon haben wir 13 gewonnen, 5 Unentschieden und 7 verloren. Torverhältnis ist 38-31, also auch positiv für uns. Das letzte Pflichtspiel gegen Hansa Rostock ist auch schon wieder 13 Jahre her. Das hatten wir 2008 in Rostock, hatte da Werder 2-1 gewonnen. Und für mich wieder, ich sage es jede Woche neu, wenn ich den Gegner vorstelle, die letzten 5 Spiele, die Statistik finde ich halt überragend, die werdet ihr bei jedem Gegner hören. Werder aus den letzten 5 Spielen 5 Punkte, 5:9 Tore und Rostock aus den nächsten 5 Spielen, aus den letzten 5 Spielen 7 Punkte und 9:9 Tore. Also ziemlich ausgeglichen. Also ich hoffe, dass die Statistik jetzt pro Werder geht, ne, dass wir dann mal 8 Punkte haben. Definitiv, dass 3 Punkte dazukommen. Und es wird natürlich Hansa Rostock Aufsteiger, Ostverein, die werden kratzen, die werden beißen, die werden Gras fressen, 100%. Und dann kommt ja wieder für uns diese, ja, ich drücke es jetzt mal so leise aus, diese Scheiß-Statistik, wie lange wir schon zu Hause nicht mehr gewonnen haben. Ja. Lass Rostock 1:0 in Führung gehen, dann weißt du wieder, was bei jedem Spieler im Kopf rumtanzt, sage ich jetzt mal so, oh, wir gewinnen wieder nicht und so weiter und so fort. Also es wird ein ganz, ganz heißer, harter Brocken am Sonntag. Die werden nochmal, die werden in die Zweikämpfe gehen, die werden alles, alles geben. Und ich glaube, was für Werder sprechen würde, wäre mal endlich in Führung zu gehen. Mal endlich und nicht nur 1:0 in Führung zu gehen, sondern auch mal 2:0 in Führung zu gehen, dass du da mal ein bisschen lockerer wirst. Ganz harter Brocken. Ich hoffe auf eine 2:0-Führung und ich kann ja nicht nur immer negativ tippen. Du fragst nach dem Tipp, ich nehme das wieder vorweg. Ich sage diesmal 2:1 Heimsieg Werder Bremen, 2-mal Marvin Ducksch.
Eieiei. Und dann fährst du persönlich zu Frank Baumann, um sich zu bedanken. Ja,
ja, sowas von.
Ja. Oder die Handynummer, die könnt ihr auch gerne von ihm mal posten. Wir haben noch ein paar Ideen. Wer noch kommen kann in den letzten Tagen. Ja, gut, das ist schon mal sehr gut. Danke für die ganzen Informationen. Es ist wirklich extrem, wie man gegen manche Mannschaften halt jahrzehntelang gefühlt oder über 10, 15 Jahre lang nicht gespielt hat. Auch in Pokalspielen und solche Sachen dann nicht. Also recht interessant. Rostock ja auch Anfang der 90er noch jahrelang, glaube ich, Bundesligist. Die Fans kommen ja nicht mit, zumindest nicht ins Stadion, boykottieren das, sind, glaube ich, vor dem Stadion. Ich meine, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es auch noch Resttickets, das auch nochmal als Info. Ganz kurz noch zwischendurch als kleiner Spezialspoiler, angeblich Kevin Möwald, wird jetzt noch mit Union Berlin in Verbindung gebracht, muss man mal gucken, ob da was dran ist. Wird sich vielleicht übers Wochenende ergeben. Das so zwischendurch als kleiner Appetizer noch. Toprak und Böwald sind aber für den Kader jetzt auch fraglich am Sonntag. Den Neuzugang habe ich nochmal angesprochen. Gehen wir mal die Aufstellung durch. Gut, etc. im Tor, denke ich mal. Toprak ist da fraglich. Dann können wir ja wieder mit Velkovic, Striele in der Innenverteidigung spielen. Und Agu und Jung wieder auf der Außenbahn.
Ja.
So, dann muss für mich genau ja Groß so. Spielen. Ne? Genau. Großes Spielen.
Niklas Schmidt gesetzt.
Schmidt wieder. Dann wird der Romano Schmidt noch spielen, denke ich mal. Dingchi und wer ist noch im Mittelfeld? Fehlt uns noch einer. Rapp,
genau.
Und vorne im Sturm, Füllkrug raus und Duxch rein.
Genau. Und für Dingchi würde ich jetzt sagen, weil junger Mann, haben wir ja letztes Mal gesagt, in Karlsruhe, wie oft er die Chance hatte, mit einem Dribbling an 2-3 Karlsruhe vorbeizugehen und ist aber immer stecken geblieben. Da würde ich halt, wenn der Spieler aus der französischen zweiten Liga, der Roger, wenn der spielberechtigt ist, würde ich diesen Moment nutzen, den Überraschungsmoment, und würde ihn von Anfang an spielen lassen, weil Dingchi natürlich auch nicht so diese Top-Leistung in Karlsruhe gebracht hat. Also ich würde den Überraschungsmoment mitnehmen und würde beide Neuen definitiv von Anfang an spielen lassen. Duxch kennt jeder, braucht sich darüber unterhalten, aber bei ihm wäre es natürlich ein richtiger Überraschungsmoment, und okay, den würde ich dann von Anfang an spielen lassen.
Würdest du auch sagen, der soll von Anfang an spielen und nicht nach 60 Minuten kommen oder so?
Nee, ich sage ja gerade Überraschungsmoment, und wir müssen jetzt mal in Führung gehen, auf jeden Fall zu Hause. Mhm. Wir haben immer zu Hause verloren. Also ich würde ihn definitiv, auch um den Gegner zu überraschen, sage ich jetzt mal, die kennen ihn ja gar nicht, den würde ich definitiv von Anfang an spielen.
Ja, okay. Genau, dann wäre auf jeden Fall eine gute Variante, denke ich mal, wenn man das so machen würde, auch wenn er dann vielleicht nur eine Halbzeit spielt, ist ja erstmal egal.
Genau.
Ja, kann man natürlich so machen. Ich weiß es nicht, der hat, glaube ich, die Spiele in Dijon auch gemacht, aber ich weiß es nicht genau, wie viele Minuten er gespielt hat für den Moment, aber ja, das wäre sicherlich was, dann würden wir das mal als so aufnehmen. Jetzt muss ich ja auch mal tippen.
Genau.
Ich sag mal so, du hast jetzt angesprochen, dass Rostock auch kein einfacher Gegner ist. Ich habe auch ein paar Spiele gesehen, da waren sie ganz gut. Man hat aber auch gesehen, dass sie jetzt zum Beispiel nicht die Form haben von Dynamo Dresden, noch nicht die Stabilität. Und mit einer Leistung wie gegen Karlsruhe gehe ich auch vom klaren Sieg aus. Mit schwachen Leistungen wie gegen Paderborn, gar keine Frage, aber auch jetzt von mir aus gegen Hannover reicht es dann vielleicht doch nicht, weil irgendwie dieser Heimfluch auf einen lastet. Trotz allem tippe ich auch mal positiv hier. Es ist ja dann kurz vor der Länderspielpause, wie erwähnt, auf ein 2-0. Und ja, es muss
wieder ohne Gegentor
zweimal Duxch sein. Oder eigentlich wäre es ja schön, wenn alle, wenn die beiden Stürmer treffen, oder? Füllkrug und Duxch.
Aber selbst wieder ohne Gegentor, 180 Minuten ohne Gegentor, ja, ein Traum. Das traust du Werder Bremen zu.
Bei dem Torhüter, der ist ja Libero, ja. Das ist ja gar kein Problem.
Ja, okay, schön. Ja,
aber Flenker würde ich immer ein Gegentor tippen. Nee, weiß ich nicht. Also etc. Haben wir ja erwähnt, Fußball ist gut, bisher auf der Linie, ein, zwei Aktionen, okay, aber sehe ich jetzt noch nicht ganz so stark wie Flenker, keine Frage. Aber ich würde es halt, wenn man einen Umbruch macht, das dann durchaus mal so sehen. Also schreibt gerne rein. Bitte, wir brauchen auch noch ein paar Abos. Denkt immer dran, 250 sind hier auch unser Ziel und es sind nur noch ein paar Tage, dass ihr da auch noch das Abo da lasst, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Ja, gerne Kommentare zu den Neuzugängen, gerne Kommentare zu eurer Aufstellung, zu den Tipps. Also habt ihr viel zu tun, ja. Auch Lob für Baumann, Kritik für Baumann, welche Spieler sollen noch kommen. Es ist ja noch sozusagen 2-3 Tage Zeit dafür, beziehungsweise sind sogar 4. Ne? Dienstag schließt das Ganze. Ja, also alles, schreibt bitte alles rein, was ihr wollt. Und ja, für den Moment gebe ich, glaube ich, die letzten Worte wieder an dich, Scoop, hier als erfahrener, abschließender Redner, dass du quasi nochmal sagst, auf was die Fans achten sollen am Sonntag. Trikot anziehen, ja. Duschen vorher vielleicht. Bier kalt stellen, was auch immer. Also in dem Sinne macht es schon mal gut.
Sehr gut. Was ich zum Abschluss nochmal sagen wollte, ist, dass ja gestern bei der Champions League-Auslosung ein bisschen Werder-Flair dabei war. Ich weiß nicht, wer die Champions League-Auslosung gestern Abend gesehen hat. Es durfte ja Laura von Torra durfte ja moderieren in ihrem perfekten Englisch. Und ihr wisst ja wahrscheinlich alle, wenn nicht, dann sage ich es euch jetzt, dass Laura von Torra ein riesengroßer Werder Bremen-Fan ist. Und jetzt müssen wir ein bisschen in die Träumerei gehen, nochmal zum Abschluss. Also gestern war Werder auf der Champions League-Bühne. Das sind, glaube ich, meine besten Abschlussworte, die ich seit langem gewählt habe. Und in diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
Ja, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.